Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wenn Männer ihre Frauen demütigen, drangsalieren, beschimpfen und schlagen, dann sind nicht nur die Frauen die Opfer, auch die Kinder bekommen in der Regel sehr genau mit, was in den eigenen vier Wänden passiert. Sie sind Zeugen und werden häufig auch selber Opfer von Gewalt. So schlimm das ist, so wenig werden Kinder immer noch beachtet, wenn es um häusliche Gewalt geht. Was brauchen sie und welche Unterstützung gibt es? Ein Beitrag von Cornelia Cassis.
Die Kinder gingen sehr lange vergessen und rücken erst in den letzten Jahren in den Fokus, in der Forschung. Und wir sind jetzt auch daran, die Zahlen dazu zu sammeln, um das Phänomen in den Hellbereich zu führen.
Das sagt eine, die es wissen muss. Katrin Jobin, Pädagogin und Juristin und Co-Leiterin der Basler Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt. Halt Gewalt heißt diese Stelle. Katrin Jobin will das Phänomen in den Hellbereich führen, wie sie sagt. Und dazu gehören auch Zahlen.
Zu den Zahlen kann ich sagen, dass bei über 50% der Polizeieinsätze, die gefahren werden wegen häuslicher Gewalt, sind Kinder anwesend, gesamtschweizerisch.
Ungefähr 50% der Kinder und Jugendlichen in Heimen werden nach einer Studie, die ich durchgeführt habe, erleben Gewalt zwischen den Eltern. Und 75% erleben auch andere Formen von traumatischen Erlebnissen.
Das sagt Marc Schmidt. Er ist leitender Psychologe der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Stadt Basel. Dort ist er zuständig für die Forschung, aber auch für die Heime, in denen eben jedes zweite Kind miterlebt hat, wie die Mutter vom Vater gedemütigt, drangsaliert, bedroht und geschlagen wird. Wie kommt es denn, dass die kleinen Zeugen großer Gewalt vergessen werden konnten?
Es ist in vielen Bereichen so, dass oft, wenn die Hilfen sehr stark auf die erwachsenen Personen fokussiert sind, man die Kinder nicht so sehr in den Mittelpunkt stellt.
Wo viel Schatten ist, viel vergessen, viel übersehen, da sind immer auch viele Fehlvorstellungen, Vorurteile und Mythen. Klären wir das.
Was ich häufig höre von Fachpersonen und auch von Eltern, sie gehen davon aus, wenn die Gewalt zum Beispiel nachts stattfindet, dass die Kinder gar nichts bemerken davon. Oder man geht davon aus, Kinder brauchen Familie, dazu gehört natürlich Vater und Mutter. Oder sie gehen auch regelmäßig davon aus, dass Väter, die ihre Frauen schlagen, trotzdem sehr gute Väter sind für die Kinder und deshalb versucht man, das System zusammenzuhalten.
Das sind jetzt mal so Mythen gesehen aus der Familie selbst. Gibt es auch so gesellschaftliche Mythen? Die Vorstellung beispielsweise, dass das nur in ganz bestimmten Schichten vorkommt?
Das ist eigentlich in der Zwischenzeit, glaube ich, auch durch die jahrelange Präventionsarbeit, die jetzt schon geleistet worden ist, auch durch Stellen wie Ihre, es natürlich klar wird, dass es eigentlich ein Phänomen ist, wo ihn alle gesellschaftlichen Schichten betrifft. Es gibt aber schon auch Zahlen, wo zeigen, dass zum Beispiel gerade Familien mit Kleinkindern besonders oft betroffen sind, weil das oft diese Familien sind, wo unter besonderem Stress auch stehen und dass dort auch die Paarbeziehung manchmal in stressvolle Situationen kommt und dass dort besonders häufig Gewalt kommt. Und ich begegne eben sehr oft auch dem Mythos, dass es die Kinder nicht mitbekommen und da zeigen mehrere Studien, dass es eben in 90% der Fälle, wenn es familiäre Gewalt gibt, die Kinder das mitbekommen.
Und auch schon ganz kleine Kinder.
Ich glaube, dass das auch schon ganz, ganz kleine Kinder über die Familienatmosphäre und so mitbekommen.
Aber dann kann ich mir wiederum vorstellen, dass sie ja vielleicht wie keine Möglichkeiten haben, es anzusprechen, weil die Eltern ja auch davon ausgehen, sie hätten nichts gemerkt.
Ich glaube, dass das für die Kinder und für die Familien eines der größten Probleme ist, dass häusliche Gewalt in der Regel im Geheimen abläuft, man nicht darüber sprechen kann. Man spricht da in der Fachsprache von Typ-2-Traumatisierung, dass das eben Traumata sind, die sich oft wiederholen und die im Geheimen ablaufen, wo man keine Worte dafür finden darf, wo man nicht von außen validiert wird, dass das was Schlimmes ist. Und das macht einen riesen Unterschied zu anderen traumatischen Erlebnissen, wie im Unfall, wo man das in der Zeitung steht und man darüber sprechen kann als Kind. Kind und auch Hinweise darauf bekommt, dass was Schlimmes passiert ist. Und mit häuslicher Gewalt sind Kinder eben sehr oft allein.
Es ist nicht nur so, dass die Kinder vielleicht dem Familiensystem zuliebe nicht darüber sprechen. Es ist auch so, dass viele Fachpersonen das Thema nicht ansprechen können, weil die miterlebte Paargewalt bei den Kindern ja nicht sichtbare Wunden hinterlässt und die Zeichen relativ deutlich sein müssen, so dass das Thema überhaupt angesprochen werden kann oder gewagt wird, dieses anzusprechen.
Weil so wie eine Angst besteht, wenn ich es anspreche, traumatisiere ich ein Kind, das es gar nicht erlebt hätte.
Ja, oder der Einwand, ich treibe das Kind in einen Loyalitätskonflikt, ist auch so ein Mythos, erst wenn ich es anspreche, aber das Kind befindet sich permanent in diesem Loyalitätskonflikt, in dem es miterlebt, wie die ganzen Ambivalenzen und der Vater, der einerseits ein guter Vater ist manchmal und andererseits die Mutter schlägt und entwürdigend behandelt.
Kathrin Schober, was Sie ansprechen, spielt eine große Rolle in der Geschichte von Emma. Hören wir sie.
Ich dachte, bei uns wäre alles in Ordnung, obwohl es oft Streit gab. Aber es war schlimmer. Mein Vater schlug meine Mutter. Er sagte, es wäre ihre Schuld und dass sie ihn provozieren würde, doch das war gelogen. Manchmal, wenn sie nicht da war, legte er sich auch mit mir an. Er war mein Vater, aber wenn er so war, hasste ich ihn. Ich wollte es keinem erzählen. Ich glaubte, nur mir gehe es so. Ich konnte keine Freunde einladen. Ich wusste nie, wie er sich benimmt. Ich fand, es wäre besser, wenn er geht. Ich ärgerte mich über meine Mutter, weil sie ihn nicht verlassen wollte. Später sagte sie mir, dass sie sich Sorgen um uns machte, weil wir kein Geld hatten und nicht wussten, wohin. Sie hoffte, dass er sich ändert. Einmal sind wir gegangen. Wir zogen zu Rosi, der Freundin meiner Mutter. Aber er fand uns. Er versprach, es nie mehr zu tun und wir glaubten ihm. Ein paar Wochen, nachdem wir zurückgekehrt waren, kam er eines Abends aus der Kneipe nach Hause und bedrohte sie mit einem Messer. Ich lief zu den Nachbarn und die riefen die Polizei. Ich glaube, es war die Polizistin, die meiner Mutter vom Frauenhaus erzählte. Ich hatte Angst. Wir gingen von zu Hause fort zu diesem fremden Ort. Wir kannten niemanden dort. Ich musste mit Mama ein Zimmer teilen. Das fand ich gut. Aber es war sehr laut und voll. Ich hatte keinen Vater mehr und kein Zuhause. Ich musste die Schule wechseln und sah meine Freunde nicht mehr. Und mein Kater Charlie durfte auch nicht mit. Aber im Frauenhaus haben sie uns wirklich geholfen. Es gab dort eine Sozialarbeiterin, mit der ich reden konnte, und andere Kinder, die das gleich erlebt hatten wie ich. Ich fühlte mich sicher. Und meiner Mutter ging es auch besser. Später zogen wir vom Frauenhaus in eine eigene Wohnung. Ich bekam wieder eine Katze, die nannte ich dann auch Charlie.
Das ist Emmas Geschichte. Es ist die Tonspur aus dem in der Fachwelt viel beachteten Trickfilm der Berliner Interventionszentrale. Der Film heißt »Kennst du das auch? Wahre Geschichten von zu Hause«. Die Juristin und Pädagogin Kathrin Jobin und der Psychologe Marc Wittmer, beide Fachleute auf dem Gebiet der Paargewalt, dazu.
Mich berührt diese Einsamkeit, die das Kind, die Emma, erlebt, weil sie davon ausgeht, dass sie die Einzige ist und auch das nicht darüber sprechen können. Und zum anderen ist es jedes Mal wieder diese Erleichterung, die ich empfinde, wenn sie den Schritt wagt und auch eine Selbstwirksamkeit erlebt. Sie kam zu den Nachbarn und dann kommt Hilfe in Gang.
In Bewegung.
Ja. Ja. Aber was ich ein Stück typisch in dem Fall finde, ist, dass man eine Hilfe in Bewegung kommt, der aber auch mit Verlusten das Kind verbunden ist, das sie erlebt.
Es ist nicht einfach die Erlösung.
Genau, sondern es ist immer so, dass es eben auch ein Schritt ist, der mit Beziehungsabbrüchen zu Freundinnen, zur Schule und so verbunden. Das zeigt auch, wie wichtig es ist, diese Hilfen so zu gestalten und diese Übergänge so zu gestalten, dass die Kinder verstanden werden und es transparent für sie ist, dass sie wissen, ich kann Kontakt zu meinen Freunden halten, wie kann ich das schaffen und solche Dinge bei den Hilfen auch bedacht werden.
Mir ist so unter die Haut gegangen, dass das Kind sagt, ich ärgerte mich über meine Mutter. Der Emma sagt nicht, mein Vater hätte so etwas Unrechtes getan oder das darf er nicht, sondern da passiert eine Distanzierung von der Mutter. Ist das typisch?
Es passiert einerseits was, dass sich gerade kleine Kinder sehr oft dann auch die Schuld geben, wenn es auch darum geht, dass zum Beispiel die Eltern auch in Streit kommen über die Kinder oder sowas, dass sie sich sehr schuldig fühlen. Und es zeigt eben auch, wie perfide so ein Kontrollsystem sein kann. Das finde ich noch sehr eindrücklich in der Geschichte, dass dann auch sie wiedergefunden werden, dass es eine Kontrolle gibt in ganz vielen Elementen, die über Gewalt eben auch sehr oft Kontrolle über Beziehungen ausgeübt wird.
Marc Schmidt, Sie sehen betroffene Kinder in Ihrer psychologischen Praxis. Was sind für Sie so die häufigen und klaren Belastungszeichen, die diese Kinder geben, die ja oft eben nicht sprechen und trotzdem sprechen sie mit ihrem Körper, mit ihrem Verhalten wahrscheinlich sehr deutlich?
Ja, also das kann sein, dass die Kinder Folgen der posttraumatischen Belastungsstörung zeigen, dass sie sich wieder erinnern, dass sie nicht schlafen können, dass sie eine hohe Erregung haben. Und wenn das über Jahre hinweg geht, passen sich die Kinder auch an und bekommen die Entwicklungsprobleme auch, dass sie sich durch diese Anpassungsleistung anfangen, dass größere Schwierigkeiten haben, ihre Emotionen zu regulieren, dass sie oft, wenn Situationen stressig werden, erstarren und sie selber sich von ihren Emotionen abkoppeln und dass sie natürlich ein anderes Körpergefühl bekommen, anders auf Stress reagieren, sich selbst unwirksam fühlen, weil sie oft erleben, in Situationen zu sein, die so bedrohlich sind, dass sie sie nicht bewältigen können und sich denen ausgeliefert fühlen und dann das auch auf neue Situationen, in die sie geraten, übernehmen.
Was Marc Schmidt schildert, macht ja überdeutlich, Katrin Schober, dass Hilfe dringend Not tut. In der Geschichte von Emma haben wir unterschiedliche Hilfsmöglichkeiten schon erlebt. Die Polizei, die Nachbarschaft, das Frauenhaus, natürlich soziale Arbeit wahrscheinlich innerhalb des Frauenhauses. Was brauchen Kinder am dringendsten?
Am dringendsten brauchen sie ein offenes Ohr. Und Studien zeigen auf, dass die Kinder in erster Linie Gleichaltrige als Gesprächspartnerinnen und Partner sich wünschen, wo sie darüber sprechen können, wo sie auch feststellen, dass sie vielleicht nicht die Einzigen sind, die sich mit dieser Problematik auseinandersetzen. Und was sie dringend brauchen, ist, dass die, die ihnen zuhören, das nicht bagatellisieren.
Wie könnte das klingen, so eine Bagatellisierung?
Ja, weißt du, das passiert überall oder eine Ohrfeige ist nicht so schlimm oder vielleicht hat die Mutter, wenn es dann auch um die Schuldfrage geht, wirklich den Vater zu stark provoziert. Also diese Verrückung des Unrechtsbewusstseins oder Rechtsbewusstseins der Kinder scheint mir eine ganz zentrale Thematik hier zu sein. Das heißt auch, dass wenn wir den Kindern zuhören, ist es auch ganz wichtig, den Kindern klar zu sagen, was Recht und was Unrecht ist.
Was mich jetzt sehr auch erstaunt, was ich bisher nicht wusste, dass eine Gewalt selten allein kommt. Dass das häusliche Gewalt, Paargewalt häufig auch heißt, dass das Kind misshandelt wird. Da kommt ja dann noch was dazu, eine Angst. Ich kann, wenn ich mir Hilfe hole, erst recht Opfer werden.
Ja, es gibt eben sehr viele Untersuchungen, die zeigen, dass die Kinder sehr häufig in diesen Situationen auch Opfer sind, auch geschlagen werden. Und natürlich, was ich auch vorher mit diesem Kontrollsystem meinte, dass es natürlich auch was ist, wo dadurch auch Gewalt ausgeübt wird und eine Atmosphäre der Angst im Endeffekt geschaffen wird, wo man sich nicht sicher fühlen kann. Deswegen denke ich auch, dass es ganz wichtig ist, dass die Kinder einen sicheren Ort dann mal wieder erleben, wo sie angstfrei sein können und wo sie wissen, hier bin ich sicher, hier passiert mir nichts.
Was kann ein sicherer Ort sein? Nicht überall gibt es Frauenhäuser in der Nähe.
Ich denke auch, dass es nicht unbedingt ein sicherer Ort nur durch eine räumliche Trennung oder eine Fremdplatzierung zu erreichen ist, sondern es kann auch sein, dass es einfach das Kind sich sicher fühlt, nachdem die Situation geklärt wurde.
Und nachdem der Täter weggewiesen worden ist.
Nachdem der Täter weggewiesen worden ist oder nachdem in extremen Fällen es auch besprochen worden ist, einfach, dass es glaubwürdig vereinbart werden kann, dass es zu keiner weiteren Gewalt kommt. Also das ist vor allen Dingen, denke ich, das sehr wichtig, wenn es diese Situationen gibt, wo sich diese Gewaltpaare immer wieder trennen und wieder vereinigen, dass es dort sehr wichtig ist, dass das für das Kind transparent ist, was sicher ist und wo es sich hinwenden kann.
Ich denke, mit der Frage nach der Sicherheit, das ist eines unserer schwierigsten Themen, weil wir können keine Sicherheit garantieren, aber was wir beispielsweise immer wieder als Intervention hilfreich erleben, auch in den Rückmeldungen, ist, wenn Kinder gewisse Zeiten wenigstens im Tag Sicherheit erleben, eine Erwartbarkeit, wo einfach klare Linien gelegt werden, beispielsweise in einem Tagesheim, in der Schule, im Kindergarten.
Also so etwas wie Sicherheitszonen im Alltag des Kindes.
Ja, wie Pausen, Kampfpausen, Pausen, wo das Kind nicht ständig die Antennen ausgefahren haben muss und nie weiß, wann der nächste Gewaltausbruch kommt, weil das ist ja auch eines der Kennzeichen, dass es sehr willkürlich ist, dass das Kind nicht versteht oder das Opfer, direkte Opfer auch nicht versteht, wann passiert es das nächste Mal.
Noch eine Frage zu Emma, eine Genderfrage. Was lernt das Mädchen, wenn es Zeuge und in diesem Fall sogar auch Opfer wird von Paargewalt?
Es könnte sein, dass Emma lernt, dass die Mutterrolle verbunden ist mit einer schwachen Stellung in der Familie, dass man keinen Einfluss hat auf das Geschehen, dass man sich nicht schützen kann, also eine gewisse Art von Ausgeliefertsein und Ohnmacht. Und es gibt immer wieder, in Frauenhäusern hört man das immer wieder, wenn man Mädchen fragt, was sie wollen, sagen sie häufig, was sie nicht wollen. Auf keinen Fall wollen sie Mutter werden.
Inwiefern arbeiten Sie mit Mädchen anders als mit Jungen, Marc Schmidt?
In der Regel ist es schon so, dass Mädchen, die häusliche Gewalt erleben, sehr oft eher implodieren und Jungs eher explodieren. Also dass Jungs eben sehr stark auch diese Rolle übernehmen, dann auch zurückzuschlagen, selber aggressives Verhalten zeigen und Mädchen oft eben sehr stark in so eine passive Rolle geraten, auch eher depressive Symptome, Selbstverletzungen oder so etwas zeigen können, nicht zwangsläufig müssen, aber können, und dass es dann sehr wichtig sein kann, bei ihnen eben auch gerade die Selbstbehauptung zu stärken. Psychotherapeutisch ist das so eine wichtige Aufgabe dann. Viele haben gar nicht gelernt, wütend zu sein oder Wut wahrzunehmen als ein Gefühl, weil sie immer gedacht haben, in dem Moment, wo ich wütend bin, kriege ich noch mehr Gewalt ab. Kann es sehr wichtig sein, wirklich mit ihnen Wut als Gefühl kennenzulernen, als ein Gefühl, wo mir die Grenzen zeigt und dann auch einen adäquaten Wutausdruck zu lernen.
Wir haben jetzt von Mädchen und Jungen gesprochen. Wir haben erst ein Mädchen gehört. Hören wir auch das Zeugnis eines betroffenen Jungen. Er heißt Jamie.
Mein Vater nahm mich immer zum Angeln mit. Wir hatten viel Spaß zusammen. Aber zu meiner Mutter war ich schrecklich. Er machte sie immer fertig. Er sagte ihr dauernd, dass sie dumm wäre, nur weil sie nicht seiner Meinung war. Wenn er seinen Kopf nicht durchsetzen konnte, brüllte er sie an. Manchmal hatte sie blaue Flecken. Sie sagte uns, sie wäre gestürzt oder irgendwo gegengelaufen. Aber nachts, als sie dachten, dass ich schlafe, hörte ich sie. Mein Bruder kam dann zu mir ins Bett und versteckte sich unter der Decke. Ich schämte mich für das, was mein Vater meiner Mutter antat. Ich habe nie jemandem etwas davon erzählt. Ich glaube, mein Bruder und ich würden dann weggegeben. Manchmal ging ich nicht in die Schule, weil ich Angst hatte, meine Mutter allein zu lassen. Ich konnte in der Schule sowieso nicht aufpassen. Schließlich fragte mich meine Lehrerin, ob zu Hause etwas nicht in Ordnung wäre. Da konnte ich es nicht mehr verbergen. Ich hatte das Gefühl, meinen Vater zu verraten. Aber ich wusste, dass das, was er tat, falsch war. Meine Lehrerin war in Ordnung. Sie sagte, ich könnte wieder zu ihr kommen und dass sie auch mit meiner Mutter reden würde. Nachdem meine Mutter in der Schule gewesen war, wusste sie, wie sehr mich das betraf. Es war immer noch schwer, mit meinem Vater zusammenzuleben, aber jetzt konnte ich wenigstens mit ihr darüber sprechen. Meine Oma sagt immer, ich bin wie mein Vater. Ich hasse es, wenn sie das sagt. Ich würde nie jemanden schlagen, egal wie wütend ich bin.
Und das ist Jamies Geschichte aus dem vielbeachteten Trickfilm der Berliner Interventionszentrale. Der Film heißt, wie gesagt, kennst du das auch? Wahre Geschichten von zu Hause.
Was ich sehr wichtig finde, ist, dass er sich auch zeigt, dass er diese Vertrauensperson hat, wo er sich so schämt und dann eben doch öffnen kann.
Die Lehrerin.
Die Lehrerin hat. Und was ich typisch finde, dass es eben oft diese niederschwelligen Kontakte zu Vertrauenspersonen sind, wo es zum ersten Mal wahrnehmbar wird. Und wenn die Kinder dann Unterstützung erfahren, dann ist für sie das eine ganz wichtige Erfahrung.
Also das heißt, es ist schon eine wichtige Hilfe, obwohl die Gewaltverhältnisse nicht gerade geändert werden können. Was ich in diesem Zusammenhang, was Sie sagen, ja noch interessant finde, ist, dass die Oma sagt, Er sei wie der Vater. Das bringt ihn wahrscheinlich dann in große Schwierigkeiten, weil er ja nur anteilmäßig so sein möchte wie sein Vater. Er hat ihn ja auch lieb, aber möchte auf keinen Fall diese Gewalt.
Das ist oft ein ganz großes Problem für die Identität dieser jungen Männer. Insbesondere, wenn sich die Eltern dann trennen, wenn sie sehr klein sind, dass sie eigentlich dann oft erleben, dass sie dem Vater immer ähnlicher werden, auch äußerlich. Und dann damit die Beziehung zur Mutter irgendwann auch davon ein Stück beeinträchtigt wird, dass er immer ähnlicher wird und man so ein bisschen eine Sorge haben muss, wohin wird er dahin? Und wenn der Vater nur als Monster immer gezeigt wird und nur erlebt wird, ist das für ihn auch schwierig, weil er ja zu 50% sein Vater ist.
Ist es denn so, Katrin Jobin und Marc Schmidt, dass betroffene Jungen, Sie haben vorher vom Implodieren bei den Mädchen und dem Explodieren bei den Jungen gesprochen, dass betroffene Jungen eben ein hohes Risiko haben, später auch gewalttätige Männer zu werden?
Ich weiß die Zahl nicht genau. Es gibt sicher Untersuchungen, die aufzeigen, dass die Gefahr erhöht ist bei diesen jungen Männern, die selber Gewalt des Vaters miterlebt haben gegen die Mutter. Es hat auch einzelne Beispiele in der jüngeren Vergangenheit, die in der Presse war, die das aufzeigen. Ich denke, es ist ganz gefährlich, wenn wir das Bild zu sehr zementieren, weil das auch die Hintertür öffnet, dass man dafür keine Verantwortung übernehmen muss oder kann für das, was man tut.
Das würde dann auf der anderen Seite auch heißen, dass Frauen, die erlebt haben, dass ihre Mütter zum Opfer werden, halt auch diese soziale Vererbbarkeit quasi wie sagen, ja, ich habe das gleiche los wie meine Mutter, jetzt werde ich auch geschlagen. Welche Möglichkeiten haben da Hilfsinstitutionen wie halt Gewalt oder therapeutische Möglichkeiten, um eben genau dieses Risiko zu minimieren, dass es sich wiederholt?
Gerade in diesem Zusammenhang mit der Wiederholbarkeit, denke ich, ist ganz zentral, dass wir die Kinder möglichst früh ansprechen und mit diesen Geschichten arbeiten lassen, so dass es sich nicht verfestigt, bis sie erwachsen sind.
Katrin Jobin, ich spreche Sie jetzt als Juristin an, die Sie ja auch sind. Was ist eigentlich über die rechtlichen Aspekte unbedingt zu wissen, auch in der Frage des Kindeswohls?
Kinder haben gemäß Kinderrechtskonvention beispielsweise den Anspruch auf eine gesunde Entwicklung, auf eine Fürsorge und auf eine adäquate Begleitung, sodass sie ihre Fähigkeiten entfalten können, was genau in diesen Familiensituationen sehr häufig nicht möglich ist. Die Schwierigkeit, die rechtliche Intervention in den Familien, das heißt die autoritative Gangart, setzt voraus, dass schon deutliche Zeichen vorliegen, die man beschreiben und beobachten kann, dass das Kind schon geschädigt ist. Und genau in diesen Familien, so ist unsere Erfahrung, die es am bitter nötigsten hätten, Hilfe von außen anzunehmen, weil es gibt selbstverständlich auch freiwillige Angebote, die man annehmen oder ablehnen kann, diese aber genau in diesen Familien oft nicht wahrgenommen werden.
Ist das nicht zum Verzweifeln, Marc Schmidt und Katrin Jobin? Man könnte helfen, aber die Hilfe wird nicht erwünscht.
Ich habe in meiner Psychotherapieausbildung einen wichtigen Satz gelernt. Jeder ist motiviert, die Frage ist nur zu was. Also dass man auch ein bisschen überlegen muss, wofür man die Familien gewinnen kann. Und das ist natürlich was ich glaube, dass es bei der Hilfe für diese Familien ganz, ganz wichtig ist, sich auch um die Helfer zu kümmern. Ich glaube, diese Arbeit kann man nur gut machen, wenn man sich auch selber unterstützt fühlt und es Unterstützungssysteme gibt, man einen guten Ausbildungsstand hat, dass man auch in Strukturen eingebunden ist, die einen unterstützen.
Ich denke, es ist zentral wichtig, dass alle Fachpersonen, die mit Kindern unterwegs sind, die Kinder begleiten, für das Thema sensibilisiert sind und auch die Grundkenntnisse zu dieser Dynamik und diesen Szenarien häusliche Gewalt kennen, so dass die Kinder, wenn das Thema aufkommt, sich sicher fühlen im Gespräch mit diesen Erwachsenen. Es müssen nicht alles Spezialisten sein, sondern es genügt allenfalls, wenn das gehört wird und wahrgenommen wird und die Kinder wissen, sie können jederzeit wieder auf diese Person zugehen.
So wie Jamie sagt, meine Lehrerin war in Ordnung. Wir haben jetzt einiges an möglichen Schädigungen, an möglichen Langzeitfolgen angesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass in so einem Bedrohungsszenario in den eigenen vier Wänden Kinder sehr erfinderisch sind im Erstellen von so etwas wie einem Überlebensmechanismus und gleichzeitig aber vielleicht erleben, außerhalb der eigenen vier Wände, vielleicht auch später, wenn sie größer sind, dass dieser Überlebensmechanismus genau hinderlich ist, um am Leben teilzunehmen. Wie sehen Sie das, Marc Schmidt?
Ja, das sprechen Sie mir ein Stück aus dem Herzen, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, zu verstehen, dass die Kinder eben Strategien entwickelt haben und es sind Überlebenskünstler in einer Situation, aber diese Kunst zu überleben ist dann manchmal in der Schule oder in anderen Settings nicht so gefragt.
Können Sie dazu ein Beispiel nennen aus Ihrer Praxis?
Ein Kind wird angerempelt beim Einsteigen in den Zug und ein Kind, wo Gewalt erlebt hat, wird denken, ich werde angegriffen und wird vielleicht zuschlagen. Und ein Kind, wo noch nie Gewalt erlebt hat, wird denken, da hat jemand nicht aufgepasst.
Das ist sehr dramatisch, das Beispiel, das Sie nennen. Weil ich kann mir vorstellen, dass das Kind, das angerempelt wird und sich sofort unglaublich wehrt, sofort wieder auch als gewalttätiges Kind durchgeht und so in eine Rolle kommt, die es eben gerade nicht haben möchte, weil es ja gerade diese Rolle beim eigenen Vater sieht.
Genau.
Oder vielleicht, wenn wir eher von der Mädchenseite aus überlegen, ist es sehr wahrscheinlich ganz stark so, dass ich gelernt habe, in dieser Atmosphäre möglichst nicht aufzufallen, keine Anliegen und Wünsche zu äußern, weil das immer die Gefahr birgt, eine Gewalthandlung auszulösen. Und dass ich diese Strategie, wenn ich die später in der Außenwelt nutze, komme ich überhaupt nicht zu meinen Zielen. Ich kann meine Wünsche nicht weiterverfolgen, ich kann meine Anliegen nicht vertreten. Das heißt, ich kann meine Begabungen und Fähigkeiten allenfalls überhaupt nicht entwickeln, weil ich nicht gelernt habe, dass es ein Grundrecht ist, dass man für sich einstehen kann und das nicht gefährlich ist.
Ich kann mir vorstellen, dass das Leistungsvermögen in der Schule schwer beeinträchtigt ist, weil man eigentlich mit sehr viel anderem den Kopf voll hat und auch das Herz.
Das ist ein zentraler Punkt. Jamie sagt das ja auch. Er ist eigentlich konstant damit befasst, sich zu fragen, wie geht es meiner Mutter? Ist sie geschützt? Passiert ihr wieder etwas? Er geht ja sogar so weit, dass er zu Hause bleibt. Nachts schläft er nicht, was auf die Konzentration auch einen Einfluss haben wird. Er ist überhaupt nicht fähig, den Stoff überhaupt aufzunehmen. Und deshalb ist es auch so wesentlich, dass Lehrpersonen oder auch Kinderärzte einfach hellhörig sind, wenn Kinder sich verändern oder absetzen von der Altersgruppe, dass das mitgedacht wird als Frage.
Es ist klar, es hören uns sehr viele Menschen zu. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass mehrere davon betroffen sind, in irgendeiner Weise, sei es als Lehrperson, als Fachperson, als jemand, der vielleicht eine Intervention starten könnte, aber vielleicht auch als Jugendlicher, als Kind, als betroffene Frau, als Täter. Wohin können sich die Menschen wenden, wenn sie Unterstützung brauchen, Hilfe brauchen, Informationen brauchen?
Gesamtschweizerisch ist sicher die Opferhilfe die Anlaufstelle, die auch weiter vernetzt, die mit Fachpersonen für intensivere Begleitung mit Therapien Listen führt. Dann sicher auch die Interventionsstellen in den Kantonen, die auch diese Triagefunktion übernehmen können. Kinderspitäler, Kindesschutz. Und dort kann man sich auch als Nachbarin erkundigen, das möchte ich noch dazu fügen. Mir ist es ein großes Anliegen, dass wir uns alle mitverantwortlich fühlen, dass wir, wenn wir etwas wahrnehmen, dass wir das wirklich wagen anzusprechen. Weil die Geschichten, die wir gehört haben, zeigen, wie wesentlich es ist, dass Personen von außen das Thema wagen aufzugreifen.
Und man wagt es wahrscheinlich sehr viel besser, wenn man weiß, wo man sich erstmal informieren kann, wie man dieses Wagnis am besten gestaltet.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.